Unser Leben sei ein Fest. Von einem Fest erzählt auch der Predigttext für diesen Sonntag. Er steht im Johannesevangelium im Kapitel 2. Ich lese die Verse 1 bis 12. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Kennt ihr Rowan Atkinson? Mr. Bean, ja, du hast es schon verraten. Die meisten kennen Mr. Bean, den Namen des Schauspielers, der dahinter steckt, der diese Rolle spielt, den kennen nicht ganz so viele, Rowan Atkinson. An Mr. Bean, da scheiden sich die Geister, manche sind begeistert davon und manche denken, oh nein, nicht schon der wieder. Aber Rowan Atkinson hat viele verschiedene Rollen gespielt, meistens satirische Rollen. Und fast alles, was er gespielt hat, hat so einen Hang, ins Absurde zu gleiten. Dabei hat er oft sehr scharfe Pointen und manches von dem, was er spielt, erwischt einen kalt oder drückt den Finger in die Wunde hinein. Es gibt einen Sketch, in dem Rowan Atkinson genau diese Geschichte aus der Bibel aufs Korn nimmt. Und dieser Sketch beginnt wie eine normale Bibellesung in einer anglikanischen Kirche. Und zwar nach dem Text der King James Bibel. Das ist die englischsprachige Bibel, die so in ihrem Duktus ungefähr der alten Lutherbibel entspricht. Ganz normal fängt diese Lesung an, der Text wird gelesen, bis schließlich an einem Punkt die Geschichte kippt und ins Abstruse abgleitet. Als der Speisemeister nicht weiß, woher der gute Wein kommt, da geht die Geschichte bei Rowan Atkinson so weiter. Aber die Knechte wussten es und sie applaudierten Jesus enthusiastisch in der Küche und riefen ihm zu: Give us another one, gib uns noch ein Wunder. Und Jesus lässt sich darauf ein. Ein Zauberstückchen nach dem anderen bringt er und die Menschen sind begeistert und feiern diesen Meister. Bald wählt Jesus aus der Menge der Anwesenden eine junge, hübsche Assistentin aus, die ihm bei seinen Kunststücken hilft. Und als er sie schließlich bei lebendigem Leib zersägt, ohne ihr im Geringsten zu schaden, da rufen die Leute: Du musst der Sohn Gottes sein. Aber Jesus sagt: Nein, das bin ich nicht. Und sie rufen: Wer bist du denn dann? Und dann wartet Jesus mit irgendeinem Künstlernamen auf, und mit diesem Künstlernamen will er fortan gerühmt werden. And thus ends the reading. Also hier hört die Lesung auf. Klar, Rowan Atkinson macht sich lustig. Aber über was eigentlich? Ich finde, er hat einen ganz wesentlichen Punkt getroffen. Einen wunden Punkt. Denn als Wundermann ist Jesus nichts anderes als ein Zauberkünstler. Nicht mehr als das. Angesichts dieser Geschichte, die ja nun das erste Wunder von Jesus ist, so heißt es im Johannesevangelium, fragt man sich, warum macht der Gottessohn sowas? Aber im Johannesevangelium wird immer wieder betont, die Wunder Jesu sind Zeichen. Und Zeichen, das sind noch nicht die Sache selbst. Zeichen sind Fingerzeige, sind Vorzeichen. Worauf weist diese Geschichte hin? Die Geschichte ist tatsächlich voller Hinweise. Schon das Fest, das da gefeiert wird, ist ein Hinweis. Hochzeit, das ist Hochzeit. Das ist Fest des Lebens, Fest der Freude, des Glücks und der Liebe. Das ist ein besonderer Tag im Leben von Menschen und der soll natürlich gut gelingen, weil dann auch das Leben gut gelingen soll, für das dieser Tag der Anfang ist, das gemeinsame Leben. Und darum wird ein Hochzeitsfest natürlich gut vorbereitet. Und in alter Zeit hieß das, dafür musste man Vorräte anlegen, damit es auch wirklich reicht. Und das war die Erwartung dabei. So wie die Vorräte reichen sollen für ein schönes, gutes, großes Fest, so soll dann auch unser Vorrat an Freude und an Liebe, an Glück reichen für ein langes, gesegnetes, gemeinsames Leben. Und dann wird zünftig gefeiert. Das ganze Dorf feiert mit. Die Dörfer waren damals nicht so groß, wie heute ein Dorf ist, aber immerhin, es war eine Menge Leute zusammen. Und die waren nicht nur einen Tag zusammen, sondern eine ganze Woche wurde gefeiert. Und das nicht nur fröhlich, sondern eben feuchtfröhlich, solange die Vorräte reichen. Und Jesus ist mittendrin. Aber dann gibt es diese peinliche Entwicklung. Die Vorräte sind viel früher aufgebraucht als gedacht. Was nun? Und was soll aus dem Fest des Lebens werden, wenn die mühsam angesparten Vorräte nicht reichen? Ist dann Schluss mit lustig? Ist dann Feierabend? Man kann sich das richtig vorstellen, wie das gewesen ist. Zuerst einmal wird das Servicepersonal unruhig. Und dann werden hinter vorgehaltener Hand die Brautleute und die Eltern informiert. Und dann gibt's ernste Mienen. Es ist eine peinliche Situation. Und so langsam kriegen es auch die Gäste mit. Sie haben keinen Wein. Die Mutter Jesu bemerkt die Verlegenheit. Und sie sucht nach einer Lösung. Sie kommt zu Jesus. Sie haben keinen Wein. Was erwartet sie eigentlich von Jesus? Es ist ja das erste Wunder, das Jesus tut. Eigentlich kann Maria noch gar nichts erwarten. Sie hat ja gar keine Erfahrung mit Wundern bei ihrem Sohn. Vielleicht hat sie einfach nur gedacht, du hast da doch ein paar junge Männer bei dir. Geht doch mal in die Nachbardörfer. Seht zu, ob ihr da noch Wein kaufen könnt. Auf jeden Fall will Maria gerne die Brautleute aus ihrer Verlegenheit erlösen und wünscht sich das von Jesus. Aber der reagiert unerwartet schroff. Frau, was geht's dich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist wenig einfühlsam, sowohl gegenüber seiner Mutter als auch gegenüber den Brautleuten. Und was soll das heißen, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wenn Jesus dann kurz darauf ja doch handelt? Ist dann nach einer Viertelstunde seine Stunde gekommen? Ganz wörtlich sagt Jesus zu Maria, was ist mir und was ist dir, Frau? Oder man könnte auch übersetzen, was ist deins und was ist meins? Was du willst, das ist nicht das, was ich zu geben habe. Was du willst, das ist eine Verlegenheitslösung. Und das ist gut gemeint, aber eben nicht mehr. Nicht mehr, als dass da die Brautleute kurzfristig aus ihrer Verlegenheit erlöst werden. Aber das, was ich zu geben habe, das ist etwas anderes. Und dafür ist jetzt noch nicht die Stunde. Noch einmal, was will Maria und was will Jesus? Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, wo sich zeigen wird, ob die Geschichte im Sinne von Rowan Atkinson weitergeht oder nicht. Jesus hätte viel Erfolg haben können als Löser von Verlegenheitsproblemen. Da hat es immer einen großen Bedarf gegeben. Hilf du uns in unserer Knappheit. Hilf du uns in der Prüfung, die vor uns steht. Hilf du mir in meiner Krankheit. Hilf du mir, dass ich aus dieser Klemme rauskomme. Da gibt es jede Menge Bedarf. Im Johannesevangelium steht diese Geschichte genau an der Stelle, in der in den anderen Evangelien die Versuchungsgeschichte steht, wie wir sie gerade zum Beispiel im Matthäusevangelium gehört haben. Da sagt der Teufel zu Jesus, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Und im Johannesevangelium, da steht die Mutter von Jesus vor ihm und sagt, sie haben keinen Wein. Jesus ist nicht für Verlegenheitslösungen da, obwohl auch wir so oft genau das von ihm erwarten. Schaut euch eure eigenen Gebete an. Geht es nicht eigentlich immer um Verlegenheitslösungen? Bei euch, bei mir auch, sicher? Zum Glück hilft Jesus auch tatsächlich oft aus Verlegenheiten. Wir machen nichts Falsches, wenn wir zu ihm kommen mit all unseren kleinen und großen Bitten. Wir sind schon an der richtigen Adresse. Solange uns nur klar ist, das ist aber nicht das Wesentliche, was Jesus zu geben hat. Unsere Verlegenheiten, das ist nicht das, wofür er zu uns gekommen ist. Und selbst wenn Jesus uns nicht aus unseren Verlegenheiten heraushilft, dann haben wir das Wesentliche, was Jesus geben will, noch nicht verpasst. Jesus ist nicht zuerst für die Verlegenheiten da, aber er nutzt die Gelegenheit, um hier ein Zeichen zu tun. Und das Zeichen ist eins, das vorausweist auf das, was wirklich seine Sache ist, sein Auftrag. Nun ist die Verwandlung von Wasser in Wein, ja, wirklich ein sehr seltsames Wunder. Ein Wunder ohne alles Maß. Wenn man das umrechnet in unsere Maßeinheiten, dann geht es da um etwa 700 Liter Wein. Das ist ein überwältigendes Quantum, eins, das keine Hochzeitsgesellschaft bewältigen kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Aber auf diese Weise wird auf dieser Hochzeit deutlich, dieser Feier des Lebens, was wir schon im Eingangswort gehört haben, in Christus die Fülle. Und Jesus sagt es selber, auch im Johannesevangelium so, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Um Leben in Fülle geht es bei diesem Zeichen. Wein, das ist in der Bibel eine Gabe zur Freude. Wein steht für symbolisch für die Gabe des Heils. Und so wird die missliche Lage der Brautleute durchsichtig für die Lage von uns Menschen überhaupt. Wir können ja viel tun, wir können viel Vorsorge treffen, wir können Vorräte ansammeln, aber wir sind nicht in der Lage dazu, unser Leben zu erfüllen, dafür zu sorgen, dass wir ein erfülltes Leben haben. Wir kommen an die Grenzen unserer Kraft. Wir kommen an die Grenzen unserer Freude und unseres Glücks. Wir kommen vielleicht an die Grenzen der Liebe. Und was ist dann? Ist dann Feierabend? Das Weinwunder ist ein Zeichen. Es weist darauf hin, dass Jesus unser Schal geworden ist, unser verwässertes Lebensglück verwandeln kann, damit wir Leben und volle Genüge haben. Ich finde es ja sympathisch, dass Jesus das ausgerechnet auf diese Weise zeigt. Er hätte ja auch anderes Anschauungsmaterial dafür wählen können als ausgerechnet Wein. Und er hat das ja auch getan. Er hat Wunder getan, wo es um viele Fische geht oder um viel Brot. Aber hier ist es eben der Wein. Der Wein, von dem es im Psalm 104 heißt, der des Menschen Herz fröhlich macht. Ja, man muss das immer mit dazu sagen, Wein und Alkohol überhaupt kann auch sehr gefährlich werden. Vielleicht ist dieses Weinwunder dann weniger verdächtig, wenn man bedenkt, dass es in Israel damals kaum Probleme mit Alkoholismus gegeben hat, dass es überhaupt für Juden wenig Probleme mit Alkoholismus gibt, auch heute noch. Ich erinnere mich gut daran, dass wir im Theologischen Seminar in Reutlingen diesen Text einmal gehabt haben und dass unser Lehrer fürs Neue Testament sagte, ich weiß nicht genau, was dieses Wunder bedeuten soll, aber ich weiß ganz genau, was es nicht bedeutet. Und dann hatte er ein paar ermahnende Worte, vor allem für meine schwäbischen Kollegen und ihren Trollinger. Das Heil, das Jesus schenkt, das wird aber so wunderbar deutlich an diesem Wunder, das ist eben keine tief ernste Sache. Von Christus beschenkt zu sein, das heißt nicht ein verkniffenes und humorloses Leben zu leben. Erlöstheit, das darf man auch ruhig sehen und auch hören. Trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, was Jesus hier tut, das ist eben nicht die Sache selbst. Das ist nur ein Vorzeichen. Darum können wir auch nicht erwarten, dass unser Leben so aussieht wie das alte Sonntagsschullied. Immer fröhlich, immer heiter, alle Tage Sonnenschein. Das Leben von Christen kennt nicht nur Hochzeiten. Es kennt auch Durststrecken. Es kennt auch das finstere Tal. Es gibt auch Fastenzeiten. Das Weinwunder, so heißt es am Ende unseres Textes, offenbart Jesu Herrlichkeit. Und offenbaren, das heißt, es wird anschaulich. Aber verherrlicht wird Jesus in seinem Sterben. Das betont ganz besonders das Johannesevangelium. Verherrlicht wird Jesus in seinem Sterben. Dass er sein Leben für uns einsetzt, das ist das eigentliche Weinwunder. Wenn wir Brot und Wein empfangen, so wie am letzten Sonntag, und die Worte dabei hören, mein Leib für dich gebrochen, mein Blut für dich vergossen, dann bekommen wir Leben in Fülle. Denn dann bekommen wir Anteil an dem Leben Jesu. Das ist ja genau der Punkt, wo wir an den Grenzen unserer Möglichkeiten angekommen sind. Da, wo wir den Grenzen unseres Lebens machtlos gegenüberstehen und all unser Vorsorgen nicht mehr weiterhilft, da gibt Jesus uns Anteil an seinem Leben. Da, wo wir der Schuld und ihren Folgen nichts mehr entgegensetzen können, sei es unsere eigene Schuld oder die Schuld anderer, die uns belastet, da steht Jesus mit seinem Leben für uns ein. Und da, wo unser Enthusiasmus und unsere Begeisterung, unsere Liebe aufgebraucht sind, wo der Wein der Freude erschöpft ist, da tritt Jesus die alte Kellnerregel einfach um. Die Kellnerregel, die hat der Speisemeister zum Ausdruck gebracht. Zuerst den guten Wein und danach, wenn die Leute betrunken sind, dann kommt es nicht mehr drauf an, dann kannst du denen geben, was du willst. Vielleicht ähnlich im Leben. Am Anfang die Freude und das dicke Ende zum Schluss? Bei Jesus nicht. Bei Jesus dürfen wir jetzt schon und heute schon schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Aber der beste Wein, der wird uns erst noch aufgemacht. Amen.